Willkommen bei Medica, dem Podcast für Frauengesundheit. Hier dreht sich alles um Gesundheitsfragen zu Themen, die bewegen. Freu dich auf spannende Gespräche und inspirierende Inhalte mit deiner Gastgeberin Alexandra Keller.
Ich bin heute zu Gast bei Claudia Unterhofer und wir werden uns über eine ganz spezielle Form des Schwindels unterhalten. Einen Schwindel, der den betroffenen Frauen ein großes Stück Unbeschwertheit raubt. Unbeschwertheit ist in gewisser Weise die Abwesenheit von Leichtigkeit und genau das kann bei dieser Art Schwindel auch eine Rolle spielen. Aber jetzt will ich nicht zu viel verraten, darum, liebe Claudia, verrate uns doch erst einmal etwas über dich. Wer bist du, was machst du und was treibt dich an?
Ich bin die Claudia Unterhofer, Neurochirurgin seit 25 Jahren. Einerseits operativ tätig, andererseits beschäftigt mit Störungen bei Menschen, die oft schwer erklärlich sind. Darunter gehört zum Beispiel auch eine Schwindelsymptomatik oder chronische Schmerzen, die den Alltag einfach einschränken.
Du bist eben, du hast schon gesagt, Neurochirurgin, Wirbelsäulenspezialistin auch und Fachärztin für manuelle Medizin. Die Wirbelsäule, Gehirn, Schädel, peripheres und zentrales Nervensystem zählen demnach zu deinem medizinischen Fokus, sowohl in deiner Praxis in Hall als auch im Wirbelsäulenzentrum des Sanatorium Kettenbrücke in Innsbruck. Deine Schwerpunkte sind für Patientinnen und Patienten stets mit Leiden verbunden, die höchst unangenehm bis ganz arg gefährlich sein können und jedenfalls die Lebensqualität massiv einschränken. Was macht sie für dich so spannend? Weißt du noch, was der Trigger dafür war, dich für Neurochirurgie zu entscheiden?
Ja, spannend ist vielleicht dazu allgemeine Formulierung. Mich hat immer schon fasziniert, Probleme zu erkennen, Fehlfunktionen zu ertasten, strukturelle Störungen zu finden und dann die Lösung zu finden, die damit verbunden ist. Chirurgisch gesehen führen mehrere Wege zum Ziel und es ist immer das Spannende zu verstehen, welcher Weg ist genau für diesen Patienten im Sinne einer individualisierten Medizin genau der richtige und was kann ich tun, damit ich diesen Weg so schnell und so einfach wie möglich erreichen kann. Und das gilt eben nicht nur fürs Chirurgische, sondern eben auch für das Klinische. Das ist der Alltag, den ich in meiner Ordination habe, wo man lernt, Menschen zuzuhören und zu verstehen, wo genau der Schuh drückt. Weil Gott sei Dank ganz häufig die Struktur nicht gestört ist. Das heißt, in den Bildern man nicht viel sieht, was diesen Leidensdruck erklärt und dennoch leidet der Mensch. Das ist das, was mich fasziniert. Als Neurochirurgin habe ich mich entschieden, relativ rasch im Studium, weil ich einfach die Funktion des Gehirns und der Nerven wahnsinnig spannend finde. In der Chirurgie bin ich dann draufgekommen, dass auch das Gewebe, das Hirngewebe, ein sehr spannendes Gewebe ist, ganz anders wie andere Organe wie eine Leber oder wie ein Herz. Und das Schöne an der Neurochirurgie ist, dass man sorgfältig sein muss und auch ein bisschen einen Hang zur Perfektion haben. Und dann kann man sehr gute Erfolge erzielen in jeder Form der neurochirurgischen Behandlung.
Das ist ein sehr spannendes Gebiet auf alle Fälle, oder?
Ja, wahnsinnig. Ganz breit auch, ja.
Ja. Die neuro- oder mikrochirurgischen Eingriffe verlangen von dir als Operateurin unbedingt, dass du selbst auf allen Ebenen deines Fachgebiets topfit bist. Allerhöchste Konzentration, meisterhafte Körperbeherrschung und ein Ballett der mit Wissen und Erfahrung gefütterten Neuronen sind dabei nötig. Wie beschreibst du den Zustand, wenn du im OP stehst und beispielsweise ein Aneurysma klippst oder einen Bandscheibenvorfall entfernst?
Ja, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, das Hauptthema ist da der Fokus. Wenn ich im Operationsraum bin, dann tauche ich so in meiner Arbeit ein und da ist es die Türen, die Metalltüren, also diese sterilen Sicherheitstüren gehen zu. Es wird ganz leise im OP beschäftigt, bist du hauptsächlich der Hauptfokus auf den Patienten und auf deine OP-Assistenz. Und dann tauchst du da in dieser Welt ein, da ist es still, da läutet kein Telefon und du bist total konzentriert. Da verliert man auch das Gefühl für Zeit und für körperliche Befindlichkeiten wie einen Toilettengang oder so. Die Gefühle sind ja alle nicht da. Und dann versuchst du so gut wie möglich, deine Operation zu Ende zu führen und dann tauchst du wieder aus diesem stillen Raum auf und dann bist du da und dann schaust du auf die Uhr und denkst, oh, boah, das waren jetzt 7 Stunden und dann geht das normale Leben weiter. Also ich glaube, es ist eine Fokusfrage. Man kann im OP extrem fokussiert sein und das ist etwas, was mir total gut taugt.
Mhm. Lernt man das eigentlich oder hast du das gelernt oder ist das einfach so mit der Tätigkeit gekommen?
Das ging mit der Tätigkeit. Das lernt man im, das ist so wirklich ein Schritt für Schritt heranführen. Ich glaube, das ist wie in der Kochlehre. Wenn man am Anfang nur Zwiebel schneiden darf oder am Anfang darf man sie nur schälen, dann darf man sie schneiden, dann darf man sie dünsten. Und so geht es auch. Und was ganz wichtig ist in der Chirurgie, und da habe ich ein sehr großes Glück gehabt, ich habe einen ausgezeichneten Mentor gehabt, der mir wirklich an die Hand genommen hat von den ersten Tagen an. Und der hat mir in den ersten Wochen das korrekte Sitzen am OP-Tisch beigebracht, das korrekte Mikroskopieren, die Haltung der Instrumente, die korrekte Haltung, so dass man wirklich mit wenig körperlicher Anspannung stundenlang auch verharren kann in einer Stellung. Und dem bin ich nach wie vor extrem dankbar für alles, was ich kann, weil ich das nur durch ihn gelernt habe. Das war der Professor Ortler, mittlerweile Primar in Wien. Das also, ist schon etwas, man wird schon herangeführt und es muss auch vorgelebt werden. Jemand muss ja das vorleben, dass man sich bewusst ist, um was es so geht, weil man sieht ja nur einen kleinen Ausschnitt von dem Körper und man muss sich auch bewusst sein, dass das die Verantwortung, die man trägt und um was es so geht. Man muss fokussiert sein und schauen, dass man so schnell und so gut wie möglich das Problem löst. Ja, das ist sehr spannend.
Ne, irre. Das ist immer das eigentlich die Königsdisziplin, oder?
Ja, ich glaube, das ist alles wichtig. Das ist auch bei einem Muttermal blöd, nicht? Wenn die Operation nicht hinhaut und das halbe Muttermal draußen ist, die Narbe hässlich ausschaut. Aber ich glaube, jeder Chirurg hat seine Probleme gehabt und auch Operationen, die leider nicht gut gegangen sind. Das ist ein Drama für beide Parteien, für den Patienten, auch für den Chirurgen.
Ja.
Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man es schafft, diesen Fokus zu bewahren. Und ich bin, also in meinem Umfeld, wenn ich so schaue, kommen das alle. Also das ist ganz ein eigener Zustand, in dem man sich befindet, wenn man operiert.
Cool. Unser Thema sind aber nicht deine neurochirurgischen Fachgebiete, so spannend sie auch wären. Unser Thema ist der Schwindel. Medizinisch lautet die Bezeichnung Vertigo. Und wer alte, richtig gute Filme liebt, denkt dabei mit leichten Schauer an den gleichnamigen Hitchcock-Film mit James Stewart und der Höhenangst in den Hauptrollen. Es gibt verschiedene Arten von Schwindel. Gibt es eine Definition, die für alle gilt?
Das Interessante beim Schwindel ist, dass Schwindel eigentlich ja keine Diagnose ist, sondern Schwindel ist ein reines Symptom. Das ist ein Empfinden, was der Patient dir mitteilt. Das kann ich nicht verifizieren. Also gewisse Schwindel kann man schon verifizieren, aber jetzt so einen unspezifischen Schwindel kann ich nicht verifizieren. Das ist ein Empfinden des Patienten, der dann beschrieben wird. So kann man jetzt einmal Schwindel ganz allgemein beschreiben. Schwindel geht dann meistens einher auch mit Übelkeit und Sehveränderungen, also unscharfes Sehen oder Doppelbilder sehen und ein Gefühl von Gleichgewichtsstörung und türmelig sein, wie es in Tirol heißt. Und das ist ein sehr breit gefächertes Symptom, ist meistens aber auch immer mit Angst assoziiert. Also Schwindel macht ängstlich, also wie im Film Vertigo auch, macht auch der Schwindel den Mensch ängstlich, weil man das Gefühl bekommt, die Macht über sich selber zu verlieren, die Angst, man könnte ohnmächtig werden und dann hilflos da bleiben. Und Angst ist beim Schwindel ganz ein großes Thema.
Spielen die dann auch, gehen die Hand in Hand? Also du hast gesagt, sie gehen in Hand in Hand. Aber da tun sie sich auch verstärken sozusagen in dem...
Ja, also es ist so, dass der Schwindel, der unspezifische Schwindel vor allem, löst Angst aus. Vielleicht bei jungen Müttern zum Beispiel, ich bin mit dem Kind alleine zu Hause, jetzt fühle ich mich schwindelig, was passiert, wenn ich ohnmächtig wäre und das Kind ist alleine in der Küche. Und andererseits kann natürlich auch die Angst den Schwindel auslösen. Wenn der Höhenangst, wenn ich in der Höhe oben bin und runterschaue, dann habe ich eigentlich Angst vor der Höhe und das Symptom, das ich dabei bekomme, ist dann der Schwindel. Also Schwindel und Angst sind sehr miteinander gekoppelt und genau das ist dann die Kunst herauszufinden, wie viel Rolle spielt Angst oder Druck, es schaffen zu müssen und wie viel Rolle spielt Schwindel. Wo fängt das an und wo hört das auf? Manchmal ist das wirklich ein Perpetuum.
Ja. Hat der Hitchcock schon gewusst, warum er mit dem spielt, wahrscheinlich, oder?
Ja, das ist, ja.
Welche Störungen können denn die Ursache sein für Schwindel?
Ja, ganz allgemein muss man sagen, ist nicht nur beim Schwindel so, sondern bei fast allen Krankheitsbildern, dass es systematische Störungen gibt, also strukturelle Störungen oder den systematischen Schwindel, der hat organischen Ursprung. Mhm. Dieser Ursprung kann dann im Gehirn oder Hirnstamm liegen. Beim Gehirn ist meistens das Kleinhirn oder der Kleinhirnbrückenwinkel, der Übergang zwischen Kleinhirn und Hirnstamm, oder im Ohr liegen. Mhm. Das sind dann diese systematischen Schwindel. Der Innenohrschwindel kann extrem heftig sein. Das ist ein massiver Drehschwindel, wo die Patienten wirklich nicht die Fähigkeit mehr haben, aufrecht zu stehen. Mhm. Und die haben fast ein Vernichtungsgefühl dabei. Mhm. Dann gibt es so Schwindel, die sind so zwischendrin, zwischen einem systematischen und einem funktionellen. Das ist zum Beispiel Schwindel bei niedrigem Blutdruck, wenn ich zu schnell aufstehe und der Blutdruck absackt, oder bei gewissen Herzerkrankungen kann man auch einen Schwindel bekommen. Die haben also auch wieder eine organische Ursache. Gott sei Dank sind die wenigsten Menschen organisch krank. Die meisten Menschen sind funktionell krank oder haben einen unsystematischen Schwindel, weil das Interessante in Anatomie liegt, dass jemand muss ja dem Gehirn Informationen geben. Entweder das Ohr mit dem Gleichgewichtsorgan, das Kleinhirn mit seinen Gleichgewichtssinnen. Aber wir haben sehr viele Sinneszellen in unserem Körper, die dem Gehirn die Information geben, wie steht und liegt mein Körper im Raum und wie steht und liegt mein Kopf im Raum. Mhm. Und deshalb sind auch Antworten von Muskelzellen, von Gelenken, von Knochen Informatoren fürs Gehirn. Und die sagen dir, wo die Lage des Kopfes ist. Und deshalb wird man zum Beispiel in so einem Spiegelkabinett schwindelig.
Ja, ja.
Weil da weiß ich nicht mehr, was ist jetzt gerade, was ist jetzt schief. Und dann habe ich so ein Gefühl von Schwindel. Mhm, also unter gesunden Umständen sind meine Nackenmuskeln entspannt. Und somit ist mein Kopf immer in der Neutralposition. Mhm. Und aus diesem Grund bin ich auch fähig, ein Salto zu machen oder eine Buckelpiste runterzufahren, ohne dass mir schwindelig wird. Mhm, weil der Kopf immer stabil im Raum sich bewegt. Wenn ich aber massive Verspannungen habe, sind diese Sensoren, diese Stellungszellen nicht ganz austariert, und dann versucht der Kopf immer so die Mitte zu erwischen. Und das ist dann dieses Gefühl von wird leicht schwindelig. Mhm. Aber nicht richtig schwindelig, sondern leichtes Schwanken. Mhm. Und deswegen kann man sagen, bei diesem unspezifischen Schwindel ist das Kardinalsymptom diese Benommenheit, diese Watte im Kopf, dieser Brain Fog, nennt sich so. Diese Unsicherheit beim Gehen, mir schwimmt ein bisschen der Boden vor den Füßen weg, das unscharfe Sehen, das sind also subtile Symptome, die der Patient dann beschreibt.
Mhm. Das sind eigentlich schreckliche Symptome.
Hilflos fühlt man sich da. Weil man einfach sagt, und was ist, wenn jetzt einmal umfallen?
Ja. Ist das eine Art Fehlinformation auch ans Gehirn? Weil wenn man dann das Gefühl hat, man steht nicht gerade.
Fehlinformation, glaube ich nicht, da ist eine verzerrte Information. Mhm. Also wenn wir gehen oder wenn wir stehen, müssen wir auch fühlen. Das Gehen ist nicht nur eine mechanische Aktion des Körpers, sondern auch eine sensorische. Das heißt, meine Füße fühlen den Untergrund. Der fühlt, das ist jetzt Kies, das ist jetzt rutschig, das ist Eis, das ist ganz weiches Gras. Dementsprechend spannt die Muskulatur an und dementsprechend bleibe ich auch stehen. Mhm. Wenn dieser Informationsfluss aber nicht gut ist, dann gehe ich auf einem Asphaltboden, als würde ich mich auf einem Spiegel bewegen. Mhm. Und da ist der Tritt ganz anders. Das heißt, nicht eine Fehlinformation, sondern eine verzerrte Information.
Ja.
Und diese Verzerrung, das ist dann wirklich wie bei einem verzerrten Spiegelbild, führt dann zu Unklarheit. Mhm. Und diese Unklarheit zu einem Schwanken. So stelle ich mir das vor. Mhm.
Weil du bist ja so etwas wie die Endstation eines schwindelerregenden Leidens und Anamneseweges für viele Patientinnen und Patienten. Welche Art des Schwindels führt die Patientinnen zu dir?
Ja, häufig ist es so, dass die Patientinnen schon lange unter diesem Schwindel leiden. Dann werden die üblichen Wege aufgesucht, die auch korrekt sind. Ich gehe zur Neurologin. Mhm. Da bekomme ich eine neurologische Untersuchung, eine ausführliche und eine Anamnese. Und meistens dann führt es zu einer Bildgebung, die unauffällig verläuft. Ich habe nichts Neurologisches. Gott sei Dank bin ich einerseits froh, der Schwindel ist trotzdem noch da. Dann gehe ich auch noch zum Ohrenarzt, da schaut sich mein Innenohr an, das kann man auch messen, das Gleichgewichtsorgan auch unauffällig. Und dann sind sie leidtragend, einerseits glücklich, dass sie keine Störung haben, also die man jetzt bildgebend nachweisen kann, andererseits aber noch verunsichert vom Schwindel, und dann kommen sie zu mir. Und da bin ich einerseits ganz entspannt, weil ich weiß, die ganzen strukturellen Sachen sind schon abgeklärt worden. Oh yeah. Ich kann mich auf die funktionellen Störungen fokussieren. Und die funktionellen Störungen sind dann entweder in einer Anspannung gewisser Muskeln,
mhm.
zum Beispiel bei der CMD, bei der kraniomandibulären Dysfunktion, wo wir wieder in diesem Kreislauf sind, Angst, Anspannung, Anspannung durch die Zähne zusammenbeißen, die Kaumuskulatur aktivieren.
Mhm.
Die Kaumuskulatur ist nervlich wieder gekoppelt mit der Nackenmuskulatur, es verspannt die Nackenmuskulatur. Durch diese verspannte Nackenmuskulatur Fehlinformation zum Gehirn,
mhm.
Gleichgewichtsunsicherheit, Benommenheit.
Sind es dann wieder diese kleinen
Sensoren,
Sensoren, die du vorhin erwähnt hast? Die
genau. Weil das Kauen und das Schlucken geht mit einem Nicken einher. Mhm. Wenn ich schlucken kann, muss ich leicht nicken. Das mhm. heißt, der Kauapparat, Schlund und Nacken ist muskulär und nerval miteinander gekoppelt.
Mhm.
Und da gilt es dann herauszufinden, wo beginnt dieser Kreislauf? Beginnt er im Nacken? Beginnt er im Kiefer? Beginnt er bei den kurzen Nackenmuskeln? Mhm. Beginnt er im Kopf? Wo beginnt das? Und das ist das Spannende an meinem Beruf in der Ordination. Ja?
Also das herauszufinden und dort genau helfen zu können. Gibt es so, weil du gesagt hast, das oder auch in unserem Vorgespräch hast du erwähnt, dass das einfach sehr, sehr viele Frauen betrifft, also hauptsächlich Frauen betrifft, diese Form des Schwindels. Und ja, die kommen dann zu dir, weil sich das auch rumspricht und weil du auch das anbietest. Auf deiner Homepage kann man es ja nachlesen. Aber was ist so der rote Faden bei diesen Frauen? Kannst du da einen roten Faden feststellen, der sie alle vereint sozusagen?
Ja, das ist jetzt meine persönliche Erfahrung. Das spiegelt jetzt wahrscheinlich nicht die Statistiken wider.
Ja.
Das kann auch daran liegen, dass der Mann den Weg zum Arzt schwerer findet oder gibt es viele Gründe, wieso das jetzt mehr Frauen sind. Was bei den Frauen auffällt, dass also in meiner Ordination, dass es relativ junge Frauen sind
mhm.
und die eine sehr breit gefächerte Belastungssituation haben. Einerseits sind sie junge Frauen, andererseits junge Mütter, andererseits junge Mitarbeiterinnen, junge Ehefrauen. Und all diese Teilbereiche möchten sie perfekt vereinen und das ist natürlich schwierig.
Mhm,
das ist für eine erwachsene oder ältere Frau, so wie ich jetzt auch nicht bin, schon schwierig, alles unter einen Hut zu bekommen. Und bei diesen jungen Frauen sind aber wahnsinnig viele Stressoren da, finde ich jetzt so in meiner Erfahrung. Vor allem die Kinder, die sehr erwünscht waren, aber dann doch den Schlafraum und im Kindergarten und der Ehemann und das und so viele Probleme. Und dann fangen sie meistens an, Zähne knirschen, Zähne beißen, also sich durchzubeißen. Und dieses Durchbeißen beginnt dann mit einem chronisch verspannten Nacken.
Mhm.
Und dann gehen sie in die Physiotherapie, da wird natürlich der Nacken behandelt, der aber nicht der Ursprung des das Symptome ist, sondern nur ein Zweitorgan. Und und dann entsteht noch diese Verspannung, diese Benommenheit.
Mhm.
Diese Benommenheit wiederum mit dieser Angst, kann ich mich gut um mein Kind kümmern?
Mhm.
Kann ich mit dem Kind alleine auf den Berg gehen? Was passiert, wenn ich ohnmächtig wäre? Und die ganze, und das ist auch wieder Stress und das ist auch wieder Spannung und so geht es dann weiter.
Ja. Also viel Druck ist also eigentlich eine strukturelle Geschichte, jetzt strukturell im Sinn von gesellschaftspolitisch strukturell.
Ja, ich glaube, dass das ein bisschen meine persönliche Meinung, da Stress zu vermeiden, das wird nie gehen. Ich glaube, das Leben ist mit Stress vergesellschaftet. Das war schon in der Steinzeit wahrscheinlich so, mal Stress gehabt.
Ja.
Was wir jetzt vielleicht ein bisschen verlernt haben, ist, wie man mit diesem Stress gut umgehen kann und dass man den Stress auffahren kann, aber dass man ihn dann auch irgendwann mal wieder herunterfahren muss. Und mir kommt es so vor, dass gewisse Patientinnen, muss ich leider sagen, vor allem den ganzen Tag auf dieses Mammut warten und das Mammut kommt aber nicht und sie sind immer in Kampfbereitschaft und sie fahren aber diese ganze Kampfbereitschaft nicht runter, sie haben keine Ruhephase, es ist eine Kampfbereitschaft nach der anderen und das ist dann für den Körper zu viel.
Mhm.
Und der Körper muss sich dann irgendwie wehren, um dich zur Ruhe zu bringen und da ist so ein Schwindel und der Benommenheit natürlich
ein guter Weg,
ein gutes Symptom, um dich zur Ruhe zu zwingen. Mhm.
Wilde Geschichte.
Wild, ja.
Wenn man auf deine Homepage schaut, bist du ja auch Atlas-Therapeutin quasi. In der Mythologie ist der Atlas jener Titan, der das Himmelsgewölbe stützt. Passt der Name eigentlich ganz gut, also er ist der erste Halswirbel, um das kurz zu erwähnen, passt der Name Atlas eigentlich ganz gut zu diesem ersten Halswirbel und seiner durchaus heroischen Aufgabe, das Haupt der Menschen zu tragen?
Ja, genau so ist es. Deshalb hat es auch diesen Namen.
Mhm.
Der Atlas und sein kleiner Bruder, der Axis, der zweite Halswirbel, die gehören zu den kleinen Kopfgelenken. Und die unterscheiden sich von den restlichen Halswirbelgelenken sowohl in ihrer anatomischen Struktur als auch in ihrer Funktion.
Ja.
Und da sind häufig auch Störungen und Fehlbildungen, aber vor allem funktionelle Störungen im Atlas. Die Atlas-Therapie nach Arlen ist eine tolle Therapietechnik. Das gehört ja zur manuellen Medizin, also ist eine manualmedizinische Technik, die für Säuglinge und Kleinkinder eigentlich entwickelt wurde und die jetzt auf den Erwachsenen auch umgewandt wird. Und das Schöne an der Atlas-Therapie ist, man kann keinen Schaden verursachen, wenn man es richtig anwendet. Es ist keine gewaltvolle Behandlung. Und die geht mit ganz klaren Voruntersuchungen einher. Das heißt, man muss gewisse Tests beim Patienten durchführen. Also das ist ein Drei-Zeichen-Test. Und erst wenn der Patient drei Zeichen positiv hat, kann man überhaupt mit der Atlas-Testung beginnen. Viele Patienten scheiden schon beim Drei-Zeichen-Test auf, weil die Ursache nicht im Atlas gelegen hat, sondern im Kiefer oder sonst wo irgendwo. Und wenn die Atlas-Therapie aber zur Anwendung kommt, ist das eine sehr gute Behandlungsmethode, um Schwindel unter anderem, Tinnitus und solche Symptome zu bekämpfen, ja.
Wann wirst du hellhörig? Wann denkst du dir, ups, also das klingt mir doch in Richtung Atlas, diese Beschwerden oder auch dieser Schwindel?
Meistens hat der Atlas-Patient, der erwachsene Atlas-Patient, eine traumatische Anamnese. Der hat irgendwann Schleudertrauma gehabt oder ist von einer Leiter gestürzt oder hat ein Sturzereignis gehabt, wo es zu einer schnellen Beschleunigung im Bereich des der kleinen Kopfgelenke gekommen ist. Also ein Patienten, der jetzt so in der Früh mit einer Atlas-Fehlstellung aufsteht, das gibt es eigentlich nicht.
Ja.
Also beim Erwachsenen ist schon posttraumatisch, aber das Trauma kann oft viele Jahre zurückliegen. Und dann kommen eben diese klassischen Symptome, die alle ungefähr ähnlich sind. Also diese Benommenheit, unscharfes Sehen, Schluckbeschwerden, das häufige sich räuspern, in der Früh ein bisschen Rachenschleim haben. Das ist so typische Atlas-Symptome, weil die Nerven, die den Atlas versorgen, auch die Schlundmuskulatur versorgen. Da haben die Patienten oft so ein enge Gefühl im Hals, als würden sie eine enge Krawatte tragen. Die Muskulatur dort sehr angespannt ist. Und ja, und eben diese Gangunsicherheit auch wieder. Also sie sehen, dass die Symptome bei allen sehr ähnlich sind.
Ja.
Aber es befindet sich alles in diesem Bereich. Kiefer, Atlas, Makromuskulatur.
Was ist denn das Prinzip oder was sind so die Grundpfeiler der Atlas-Therapie nach Arlen? Was passiert da?
Die Atlas-Therapie nach Arlen ist in der Durchführung eine Impulstechnik. Also die macht der Therapeut, der immer ein Arzt ist, der Atlas-Therapeut nach Arlen ist ein Arzt, mit seinen Fingern eine Impulstechnik. Und das muss man sich vorstellen, das ist so wie ein Resetten dieser neurogenen, neuralgischen Zone da im Bereich des Querfortsatzes vom Atlas. Den Atlas können wir ja nicht tasten, weil hinten haben wir die Hinterhautschuppe, die verdeckt den Atlas. Den ersten Wirbelkörper, den ich im Nacken tasten kann, das ist dann schon der zweite.
Der Axis.
Der Axis.
Mhm.
Vom Atlas kann ich nur den Querfortsatz tasten. Der ist knapp beim Ohrläppchen, plus minus, abhängig von den Ohren, aber ungefähr da Kieferwinkel, Ohrläppchen. Und es ist eine sehr neuralgische Zone. Und in dieser Zone wird ein Impuls mit einem Finger gegeben. Da gibt es eine eigene Technik, wie man das dann ausführt. Das kann man dann im Kurs muss man das an einem Dummy lang probieren, bis man wirklich diese Impulstechnik beherrscht. Und es ist im Endeffekt ein Resetten dieser neuralgischen Zone. Und deshalb brauchen die Patienten dann die nächste Kontrolle 5 Wochen nach dem Atlas-Impuls, weil es auch so lange dauert, bis die Symptome sich wieder ausbändeln. Das ist nicht so, dass der Patient nach dem Atlas-Impuls nicht mehr schwindelig und perfekt. Na, so ist es nicht. Oft können sie auch die ersten 2, 3 Tage eine Initialverschlechterung haben. Aber dann merken sie stetig über die Wochen bis zur fünften Woche, dass sich das alles stabilisiert hat.
Mhm.
Als erstes kommt das Gefühl der Gangsicherheit, ich stehe besser da.
Ja.
Und es ist im Rahmen der Abklärung vom Atlas auch verifizierbar. Deshalb folgt mir ja die Atlas-Therapie nach Arlen, weil sowohl der Patient oder die Patientin als auch ich, wir können das nachweisen, wie es vorher nicht funktioniert hat und dann funktioniert hat. Also sie können vorher nicht auf einem Bein mit geschlossenen Augen stehen und nach dem Impuls stehen sie sehr gut da mit geschlossenen Augen auf einem Bein. Und das ist dann der Beweis für eine gut durchgeführte Therapie. Und dann muss man 5 Wochen ungefähr warten, dass sich die restlichen Symptome zurückbilden. Manchmal brauchen die Patienten dann danach auch noch eine Behandlung noch dieser verspannten Muskulatur, die das Residuum dieser Fehlstellung dann nur darstellt.
Was macht denn Axis eigentlich so speziell? Ich meine, das sind ja die einzigen beiden Halswirbel, die einen Namen haben, einen eigenen. Was ist beim Axis das?
Ja, sie zwei zusammen bilden die kleinen Kopfgelenke.
Ach so, das ist dann.
Und die kleinen Kopfgelenke machen vor allem das Vornicken, so wie der Wackeldackel im Auto, das Vornicken, das Rücknicken und in der Seitnickung die Drehung. Das sind die Bewegungen, die die kleinen Kopfgelenke machen. Dass ich den ganzen Kopf drehe und über die Schulter schaue, das sind die unteren Halswirbel. Aber zum Beispiel, wenn ich den ganzen Tag auf mein Handy schaue und den Kopf nach unten hängen lasse, dann ist natürlich die ganze Kraft und das Gewicht meines Kopfes auf dem kleinen Kopfgelenken. Oder wenn ich beim Friseur in der Schale drinnen liege zum Haare waschen, das sind auch die kleinen Kopfgelenke, die diese Bewegung ermöglichen.
Die sehr viele gar nicht wirklich kennen, gell?
Oder genau, nicht, und nicht ertragen.
Nicht ertragen,
weil sie entweder schwindelig waren oder ihnen die Muskulatur wehtut, weil das ganz eine wichtige Zone ist, drum. Weil wir natürlich auch von der Haltung sehr viel nach vorne geht und der Kopf ist halt schwer, auch bei einer Frau.
Ja.
Und die Computerarbeit und die Schreibtischarbeit natürlich uns zwingt, diesen Kopf immer nach unten hängen zu lassen. Deshalb waren in den 50er Jahren die Schulschreibtische, die aufklappbaren in der Volksschule gar nicht so schlecht.
Ah, ja, genau, ja.
Da hat man die Tische aufgeklappt, damit die Kinder gerade auslesen können. Und bei diesem kindlichen Schulkopfschmerz ist ganz häufig das die Ursache, dass diese kleinen Kinder mit diesem kleinen Hals, diesen schweren Kopf halten müssen.
Zeit.
Und durch das kommt bei ihnen eine Spannung, generiert seine Spannung und dann beginnt seine Kinderschulkopfschmerz. Das heißt, man könnte auch in der Hygiene bei sich selber darauf achten, dass man zum Beispiel, wenn man den ganzen Tag am Schreibtisch arbeitet, so wie Sie, dass man sich zum Beispiel so eine Pultauflage richtet, so wie in der Kirche, nicht? Damit wirklich die Unterlage ein bisschen abgehoben da liegt und die nicht so unterschaut. Die Menschen haben auch das Gefühl, sie können den Kopf nicht mehr halten und stützen sich häufig am Kinn ab. Und da entstehen dann diese Spannungen.
Wenn die ganze Schwindelkaskade auf starke muskuläre Verspannungen zurückzuführen ist, klingt es eigentlich logisch, dass der Schwindel schwindet, wenn diese Verspannungen gelöst werden. Ist es so oder ist das
ist
so simpel gedacht?
Ja. So? Nein, es ist schon so, aber es ist oft ein langer Weg,
der
einerseits in der Behandlung, in meiner Behandlung liegt, andererseits auch der Patient muss auch selber darauf achten, dass er bei einer CMD zum Beispiel die Kaumuskulatur entspannt und dementsprechend trainiert. Oder eben seine Schreibtischposition verändert und darauf achtet, er will immer eine leichte Achillesferse haben.
Ja, ja, ja.
Sobald er unsorgsam oder schlampig mit sich selber umgeht, wird das wieder kommen.
Also man kann es nicht heilen.
Ja, heilen schon, aber es ist die halbe Miete, ist schon die Erkenntnis, dass da das Problem liegt. Also die Heilung zur Selbstheilung, das ist eine ganz große Hilfe, weil es natürlich nicht mehr so hilflos macht und so ängstlich.
Ja. Und man kann konkret was tun.
Genau. Und du nimmst auch eigene Übungen bei uns in der Ordination, wenn wir den Patienten beibringen, wie sie den Kopf entspannen können und die kurzen Nackenmuskeln dehnen können. Die kann man ganz gut dehnen, ohne Gewalt. Das sind ja sehr kleine Gelenke. Und durch diese Eigendehnung können sie schon sehr in diesem Schwindelmoment schon eingreifen. Das heißt, der Schwindel kommt und ich kann durch gewisse Techniken mich selber wieder rausholen. Und das ist das, was die Patientinnen brauchen.
Also das so Selbstermächtigung eigentlich.
Ja, den Weg heraus aus der Hilflosigkeit,
ja.
Aus der Opferrolle, Opfer meines Schwindels.
Wie ist das, weil du hast vorhin schon öfter auch den Kiefermuskel erwähnt, oder der Kaumuskel, der ist ja einer der stärksten oder überhaupt der stärkste Muskel im menschlichen Körper. Und der kann eine Kaukraft von bis zu 80 Kilogramm aufbauen. Es gibt, glaube ich, sogar so Guinness Buch der Rekorde-Einträge. Das ist jenseits also der 200, 300 Kilogramm Grenze. Das klingt nicht nur gigantisch, das ist es irgendwie. Auch geht die Kraft nach hinten los, wenn der Muskel in der Nacht zum Abbau von allerlei Spannungen herhalten muss? Also ja, mit dem Knirschen und Zahnbeißen?
Absolut. Und deshalb haben diese Patienten in der Früh, obwohl sie 8 Stunden geschlafen haben, das Gefühl, erschöpft zu sein. Mhm. Und diese Spannungskopfschmerzen, die entstehen, sind auch vor allem morgendlich nach dem Aufstehen, dass sie so richtig einen großen, dicken Kopf haben.
Ja.
Und sie sind erschöpft und müde, weil sie die ganze Zeit Muskelarbeit geleistet haben. Diese Muskelarbeit braucht ja Kalorien, braucht ja Energie.
Mhm.
Kann man sich ja gut vorstellen, wenn ich die ganze Nacht Kniebeugen machen muss, bin ich in der Früh auch nicht ausgeschlafen.
Mhm. Das ist wirklich entspannend.
Genau. Und dann erfolgt aber keine Dehnung. Das heißt, dieser Muskel wird nur komprimiert, zusammengedrückt, aber nie entspannt und gedehnt. Und dann passiert das, was passiert. Spannungskopfschmerzen, Schwindel, Tinnitus, Benommenheit, Gang und Sicherheit.
Also das Ganze, was dazu gehört. Welche Behandlungsmethoden gibt's oder welche bietest du an, wenn eben der Kaumuskel, dieser gigantische, derart verspannt ist oder wenn der die Ursache ist?
Ja, das Wichtigste ist einmal die Erkenntnis, dass der Kaumuskel ist. Die Patienten können ja das manchmal kaum glauben.
Mhm.
Und dann, wenn man jetzt sagt, schau, die kann auch sagen, ah ja, genau, jetzt muss ich sagen, ja, da habe ich schon immer so eine Verspannung und da tue ich mir schon immer weh. In den Behandlungen, einerseits die manualmedizinischen Techniken, wenn man die Muskulatur, die Mundschließer, das sind ja die kräftigen, die beißen, die muss man dehnen.
Mhm.
Und die Mundöffner, das sind ja die untergeordnete Gruppe, die muss man stärken. Die Patienten bekommen bei uns also manualmedizinische Techniken, sie bekommen auch Heimübungen, damit sie selber diese Muskulatur trainieren können.
Mhm.
Bis hin zur Neuraltherapie, wo man diese Kaumuskulatur mit einem Lokalanästhetikum betäubt und somit die Muskelentspannung erreicht. Ich weise ja gern zur Kieferosteopathie zu und in ganz hartnäckigen Fällen kann man natürlich den Kaumuskel auch mit Botox behandeln, damit einfach eine Entspannung dieser Muskulatur erreicht wird.
Also es ist gar nicht so leicht, oder, den zu entspannen?
Nein,
also es klingt nach einem großen, noch viel Aufwand.
Ja, ja, weil eben natürlich die Spannung des Muskels auftritt, wenn du schläfst. Da hast du keine Kontrolle darüber, dass du jetzt gerade wieder zusammenspannst.
Ja, ja.
Aber es gibt Frauen, die in der Früh aufstehen und ihnen ein Zahn gespalten wurden, weil sie so viel Zahn gebissen haben, dass ihnen die Plombe oder überhaupt der Zahn gebrochen ist, durch das heftige Zahnbeißen.
Mhm.
Oder die eine Aufbissschiene bekommen vom Kieferorthopäden, die ist am ersten Tag durchgebissen. Kann man sich mal vorstellen, was da für Kräfte drinnen sind. Ja, und dass sich dieser massive Stress, den die Kaumuskulatur verursacht, auf Nacken und Kopf niederspiegelt, das ist natürlich schon ganz klar.
Lustig, dass man diese Kräfte nicht so im Auge hat oder dass man diese gar nicht, dass das nicht so bewusst ist, dass dieser Kaumuskel so ein Gigant ist.
Ja, also wenn man denkt, jetzt so klassischerweise ist die, man muss ja alles definieren. Also nicht nur die Krümmungsradius einer Banane, sondern auch, wie weit sollte ein Mund aufgehen. Die normale Öffnung eines Mundes sind 3 Querfinger der eigenen Hand. Es gibt Frauen, die schaffen das gar nicht. Und wenn man ihnen sagt, wie beißen sie eigentlich ein Schinkensemmel ab? Ja, das haben sie schon seit Jahren nicht mehr getan. Die kriegen den Mund gar nicht so weit auf.
Ach, das ist
irre. Weil das alles so verkürzt und verspannt ist. Die reden schon so mit leicht geschlossenen Mund. Und die haben so eine verspannte Muskulatur über Jahre. Und das passiert dann in der Nacht, aggraviert sich das und der Tags wird es dann nicht gedehnt und nicht entspannt.
Mhm.
Und nächste Nacht wieder und die nächste Nacht wieder und das geht dann so über Jahre.
Das ist ein Teufelskreis eigentlich, gell? Ja. Hast du eine Idee, warum Frauen eigentlich so oft betroffen sind? Es sind ja weniger Männer, wie du gesagt hast, die zu dir kommen mit diesen Symptomen und viel mehr Frauen. Was läuft schief in deren Leben?
Ja, was schief läuft, ich kann nur meine eigene Meinung und meine eigene Erfahrung wiedergeben. Ich habe das Gefühl, dass diese Frauen zu perfekt sein möchten. Sie möchten die perfekte Mutter, die perfekte Ehefrau, die perfekte Mitarbeiterin mit dem perfekten Outfit und der perfekten Figur. Und das macht alles extrem viel Stress. warum sich das so gewandelt hat, dass die Jungen, vor allem jungen Frauen oder wir Frauen, nicht mehr fähig sind, Fehler zu machen oder uns diese Fehler einzugestehen und das mit Lockerheit zu sehen. So, ja, schau, das habe ich jetzt total versemmelt, das war jetzt ganz falsch. Aber es ist jetzt kein Drama. Warum das so ist, das ist eine interessante Frage. Das wird nochmal Soziologen beantworten. Ich weiß es nicht, warum das ist, aber das Gefühl habe ich schon, dass Lockerheit fehlt.
Hast du einen Tipp für die Frauen, was sie ändern könnten oder was sie ganz unbedingt beachten sollten und möglicherweise dann auch in ihr Leben einfließen lassen sollten?
Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass natürlich auch eine Mutter und berufstätige Frau, also ich finde, das sind prinzipiell von Haus aus zwei Sachen, die sich ganz schwer kombinieren lassen und die kombiniert werden müssen. Dass auch hier aber ein Stundenplan hergehört, wo man sagt, da fängt diese Arbeit an und sie muss auch irgendwie ein kompromissvolles Ende haben. Natürlich, wenn das Kind krank ist oder ein Säugling ist und in der Nacht weint, da gibt es kein Kompromissende. Aber ansonsten müsste man es schaffen, das besser zu organisieren, zu delegieren vielleicht auch. Aber das ist alles leichter gesagt als oft im reellen Leben gelebt. Aber es ist das Open-End, was das Problem ist. Dass diese Arbeit in der Früh beginnt und den ganzen Tag, die haben nie Feierabend.
Und in die Nacht reingeht dann.
Und in die Nacht reingeht. Und das wird das Problem sein. Und wie man diesen Frauen einen Feierabend gönnen kann, das weiß ich nicht. Was man da tun kann, damit sie einfach loslassen können. Vielleicht nur für eine Stunde.
Ja.
Nur eine Stunde sich irgendwo hinsetzen oder eine Stunde Yoga machen dürfen oder eine Stunde ein Buch lesen dürfen. Und warum ist das heute nicht möglich? Ich weiß es nicht. Was meinen Sie?
Ich habe keine Ahnung, leider. Wenn wir wüssten, dann würden wir wahrscheinlich jetzt sofort nicht nur einen Podcast machen, da würden wir jetzt eine Fernsehserie da.
Ja, das ist echt spannend. Da müsst ihr mal jemanden fragen, wie man das jetzt am besten
unter einen Hut kriegt und löst.
Ja, es hat einerseits mit dem Willen zu tun, es abzuschalten, aber es muss auch die Möglichkeit bestehen, dass ich das abschalten kann.
Ja.
Und wer bietet mir diese Möglichkeit? Wenn ich alleinerziehende Mutter bin, ist das schwieriger.
Ja.
Stelle mir schwierig vor, ja. Und irgendjemand muss das dann auf seine Kappe nehmen. Und meistens sind es die Stressoren bei der Frau.
Dann wünschen wir den Frauen doch, dass sie irgendeinen Weg finden, sich zu entspannen.
Ja.
Und wenn es ihnen schlecht geht, dass sie einfach dann bei dir gut aufgehoben sind und die Verspannungen oder die Gründe zumindest körperlich, funktionell lösen können.
Das wünsche ich mir auch sehr. Und vielleicht, dass es auch einmal eine Anlaufstelle gibt, wo Frauen sich treffen können und sehen können, dass es eigentlich allen gleich geht oder vielen gleich geht. Eine Anlaufstelle, wo man vielleicht mit einem angeschlossenen kleinen Kindergarten auf einmal eine Stunde Kaffee trinken kann mit jemandem und so eine Safe Zone hat. Das wäre schon toll, oder?
Gute Idee.
Ja.
Ja, vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch, liebe Claudia. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Ich dir auch. Danke.
Das war Medica, der Podcast für Frauengesundheit. Redaktion Alexandra Keller. Produktion Stubenhocker. Medica wird in Zusammenarbeit mit dem Econova Verlag produziert, dem Herausgeber des Podcast-Magazins Medica, in dem du die Geschichten zu den Podcasts lesen kannst. Und noch viel mehr. Weil wir wissen, wer es weiß. Das Magazin findest du überall, wo es Magazine gibt. Die Podcasts überall, wo es Podcasts gibt. Schau vorbei auf econova.at/medica. Folge uns auf Instagram und schreib uns Kommentare. Schön, dass du dabei bist.